Deutschlandfunk, Europa heute.
Von einem hybriden Angriff zur Desinformation spricht der deutsche Verteidigungsminister, nachdem Russland den Mitschnitt einer internen Videokonferenz der Bundeswehr veröffentlicht hat, in der über den Marschflugkörper Taurus gesprochen wurde. Doch klar ist auch, dass russische Geheimdienste vor einigen Tagen ein sensibles Gespräch zwischen Bundeswehroffizieren mitschneiden konnten, ist vor allem mangelhaftem IT-Wissen auf deutscher Seite geschuldet. Ein Teilnehmer hatte sich wohl per Telefon aus Singapur in die Konferenz eingewählt. Details würden noch untersucht, so Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern.
Das ist dann eine Frage, die zu bewerten ist. Hat das stattgefunden mit einem Handy? Hätte das stattfinden dürfen? Und war das die Einbruchstelle für denjenigen, der mitgeschnitten hat? Ich beteilige mich auch nicht an den Spekulationen, die ich von hier und da höre, wer sich da wie reingewählt hat. Das ist bislang alles reine Spekulation und hilft uns übrigens auch nicht weiter.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Ein Sicherheitsleck der IT-Systeme der Bundeswehr und einen Zugang für die russischen Geheimdienste gibt es demnach bislang nicht. Und doch kann Russland propagandistisch einen Erfolg verbuchen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Julia Smirnova. Die Journalistin und Sicherheitsexpertin ist in Russland aufgewachsen und arbeitet heute für das Institute for Strategic Dialogue in London. Guten Morgen, Frau Smirnova.
Guten Morgen.
Frau Smirnova, bis ins letzte Detail wollte der deutsche Minister nicht gehen, um zu erklären, wie genau das halbstündige Gespräch von den Russen mitgeschnitten wurde. Aber klar ist eben, das war kein aufwendiger Einbruch in besonders gesicherte Kommunikation. Was wissen Sie darüber, wer auf russischer Seite für diese Aktion verantwortlich ist?
Ja, in diesem Fall versucht Russland nicht mal zu verschleiern, dass es hinter der Operation steht. Die Audioaufnahme wurde von Margarita Simonyan, der Chefredakteurin eines staatlichen Senders, veröffentlicht. Und sie schrieb in ihrem Telegram-Kanal, dass sie diese Aufnahme von Kameraden mit Schulterklappen habe. Das war eine sehr klare Andeutung entweder auf das russische Militär oder den Geheimdienst. Das russische Außenministerium und der Kreml haben die Aufnahme sehr schnell kommentiert. Und russische Staatsmedien oder kremlfreundliche Telegram-Kanäle haben in diesem Fall nicht mal versucht zu bestreiten, dass der russische Staat das Gespräch abhörte oder zum Beispiel andere Versionen davon zu verbreiten, wie diese Aufnahme an die Öffentlichkeit gelangt haben könnte. Es wirkte also in diesem Fall so, als wollte der Kreml ganz bewusst demonstrieren, ja, wir können hochrangige Offiziere der Bundeswehr abhören.
In der Vergangenheit gab es schon deutlich aufwendigere Attacken, muss man sagen, die Russland zugerechnet wurden. Auf die E-Mail-Kommunikation der Präsidentschaftskampagne von Emmanuel Macron in Frankreich 2017 zum Beispiel oder auch der Angriff auf den Bundestag 2 Jahre zuvor. Geht hier die Spur immer in Richtung der offiziellen russischen Dienste oder setzt Moskau auch auf die Arbeit von, ja, sagen wir mal, Handlangern?
In diesen Fällen versucht Russland deutlich hier die Spuren zu verwischen. Zum Beispiel die gehackten E-Mails des Wahlkampfmanagers von Hillary Clinton, die sie erwähnt haben, oder die gestohlenen Dokumente aus der Bewegung von Emmanuel Macron wurden auf Plattformen veröffentlicht, die nicht so offensichtlich mit dem russischen Staat verbunden sind. Das heißt, in diesen Fällen versuchte Russland die Beteiligung der Geheimdienste zu bestreiten. Russische Staatsvertreter machten Anspielungen darauf, dass es private Hacker gewesen sein könnten. Aber inzwischen sagen Cyber-Spezialisten mit großer Zuversicht, dass der russische Militärgeheimdienst hinter diesen Angriffen steht.
Russland werden ja auch Attacken zugeschrieben, die vor allem einen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Da geht es dann zum Beispiel um Erpressungstrojaner, wo die Betroffenen Geld zahlen sollen, um wieder an ihre Daten zu kommen. Inwieweit vermischen sich wirtschaftliche und politische Zwecke in der russischen Cyberstrategie?
Tatsächlich gibt es immer wieder Fälle, in denen russische Hacker sowie in politische Spionage als auch zum Beispiel in Betrug oder Geldwäsche involviert waren. Und der russische Staat war immer bereit, kriminelle Hacker zu schützen, wenn sie nützlich sein könnte. Ja. Und dann wiederum im Westen können private Unternehmen, zum Beispiel Energieunternehmen, sehr wohl zu Zielen von staatlichen Attacken mit politischen Zwecken werden, wenn es darum geht, die kritische Infrastruktur anzugreifen. Und bestimmte Aufgaben, zum Beispiel bei Desinformationskampagnen, werden ganz bewusst an private Firmen outgesourced, unter anderem um die Verantwortung dafür zu bestreiten.
Wenn Sie da von kriminellen Gruppen und privaten Firmen sprechen, meinen Sie damit ja Gruppen wie die im Westen ja immer wieder zitierte Gruppe Fancy Bear, die häufig in den Medien genannt wird?
Die Gruppe Fancy Bear war zum Beispiel für den Angriff auf die Demokratische Partei in die USA verantwortlich oder auf den Bundestag. Und inzwischen gehen tatsächlich Cyber-Spezialisten davon aus, dass es keine rein private Gruppe ist, sondern dass der russische Staat, der russische Militärgeheimdienst dahinter steckt.
Der Westen sieht sich ja nicht nur durch Cyberangriffe herausgefordert, sondern auch durch Desinformation. Der deutsche Verteidigungsminister hat das ja so genannt und gesagt. Also das gezielte Streuen und Verstärken unwahrer Nachrichten, wenn man so will, lässt sich sagen, welches Mittel für Russland wichtiger und wirkungsvoller ist?
Im Prinzip sind sowie Cyberangriffe als auch Desinformationskampagnen Teil, die gehören zu einem Bereich, weil es kann auch sein, und das war auch zum Beispiel der Fall beim Hacken von Dokumenten, die Bewegung von Emmanuel Macron, dass zu echten Dokumenten auch gefälschte Dokumente gemischt werden. Das heißt, Cyberangriffe und Desinformation soll als Teil von der hybriden Kriegsführung gesehen werden, die den Russland gegen den Westen führt.
Hybride Kriegsführung von Russland gegen den Westen, sagen Sie, folgt Russland hier einer langfristigen Strategie oder reagieren die Dienste oder die privaten Gruppen, die Kriminellen ja auf Gelegenheiten?
Es gibt auf jeden Fall eine langfristige Strategie, zum Beispiel Infrastruktur für Einflussoperationen aufzubauen, zum Beispiel mit Auslandssender wie Russia Today oder mit Zehntausenden von nicht authentischen Accounts, die in sozialen Medien angelegt werden. Es gibt langfristige Ziele dieser Kampagne, zum Beispiel die Unterstützung der Ukraine im Westen zu untergraben, Waffenlieferungen an die Ukraine zu verhindern oder demokratische Institutionen in westlichen Ländern zu untergraben. Aber im Tagesgeschäft agieren Akteure hinter solchen Einflussoperationen auch spontan, wenn sie zum Beispiel eine Chance darin sehen, eine brisante Aufnahme zu veröffentlichen oder ein bestimmtes politisches Thema für sich zu nutzen.
Noch ganz kurz, gibt es ein Jahr, wo diese Angriffe begonnen haben, einen Zeitpunkt, den man konkret zuordnen kann?
2007 war das Jahr, in dem es massive Cyberangriffe auf Estland gab. Inzwischen weiß man, dass sie im Auftrag des Kremls von der Jugendbewegung Naschi ausgeführt wurden. Und der nächste Wendepunkt war der Krieg gegen Georgien im Jahr 2008. Margarita Simonyan von Russia Today sagte später ganz offen, dass ihr Sender damals einen Informationskrieg führte und verglich Russia Today mit dem Verteidigungsministerium. Und natürlich 2014 mit der Krim-Annexion und dem Beginn des Krieges in der Ukraine erreichte dieser Informationskrieg eine neue Dimension.
Sagt die Sicherheitsexpertin Julia Smirnova vom Institute for Strategic Dialogue in London. Besten Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen, Frau Smirnova.